Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Business Turbos Podcast. Mein Name ist Philipp Semmelroth und ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ich habe heute wieder eine Interviewfolge und einen ganz besonderen Gast, Wladyslaw Jachtschenko. Er hat inzwischen seinen Namen etwas gekürzt, weil der ein oder andere sich vielleicht schwer tut, den zu wiederholen oder gar zu googeln. Wir haben uns schon vor Jahren auf Vlad geeinigt. Du solltest ihn vielleicht erstmal formal kennenlernen und dann auf die persönliche Ebene wechseln. Aber jetzt möchte ich ihn erstmal ganz herzlich begrüßen. Er ist Rhetorikexperte für Führungskräfte und ist in diesen Bereichen eben sehr, sehr gut, wenn es darum geht, einfach auch das souveräne Auftreten zu perfektionieren, Leute entsprechend auf dem Weg zur Führungskraft zu begleiten, zu entwickeln, zu unterstützen. Und wir werden heute mal über das Thema Führung sprechen, was ja nicht nur für angestellte Führungskräfte und heranwachsende Führungskräfte hochgradig relevant ist, sondern eben auch für Selbstständige und Unternehmer, die ja auch jeden Tag in Führungssituationen sind. Aber damit kommen wir jetzt erstmal zu der offiziellen Begrüßung. Hallo Vlad.
Ja, freue mich hier zu sein, Philipp.
Vlad, schärf nochmal gerade dein Profil nach. Ich habe dich jetzt so, weil wir uns schon ein paar Jahre kennen, einfach vorgestellt. Aber man hat ja manchmal selber noch so die ein oder andere Nuance, die man gerne mitgeben würde. Wenn du dich jetzt vorstellen müsstest, was würdest du mit eigenen Worten sagen?
Ich würde sagen, ich bin Experte für die Themen Leadership und Kommunikation. Und was bei mir immer im Zentrum steht, ist das Thema Argumentation und Rhetorik. Wenn wir uns nämlich vorstellen, was die Führungskraft den ganzen Tag macht, dann stellen wir schnell fest, 99% sind Kommunikation. Das heißt also, Kritikgespräche führen, da braucht man kommunikatives Fingerspitzengefühl. Präsentationen vom Team halten, braucht man eher klassische Rhetorik. Oder einen Mitarbeiter davon zu überzeugen, das Unternehmen zu verlassen, beziehungsweise das Unternehmen zu besuchen und angestellt zu werden, da braucht man klassische Argumentationskunst. Also in Wirklichkeit geht es mir um das kommunikative Leadership.
Das ist ja letztlich auch genau der Grund, warum ich dich jetzt seit Jahren auch in Anführungsstrichen verfolge oder wir auch immer wieder im Austausch sind, weil wir ja eigentlich den gleichen inhaltlichen Schwerpunkt haben. Ich verkaufe das unter Verkauf und sage Vertrieb und diesen ganzen Themen, du nennst es Kommunikation. Am Ende, glaube ich, ist es alles irgendwie Verkauf, weil wenn du führst, musst du auch jemanden verkaufen. Idealerweise, dass er selber auf die Idee gekommen ist, dass das, was du ihm gerade gesagt hast, eine gute Idee ist und er das tut. Und ich finde es halt immer so erschreckend, dass die Menschen auch in der heutigen Zeit glauben, Digitalisierung und so wären die Gamechanger, weil ich glaube, es bleibt Kommunikation und die Fähigkeit, mit Menschen Gruppen zu bilden und dann in großen Gruppen große Aufgaben zu lösen. Ich habe in dem Zusammenhang selber mal einiges recherchiert vor vielen, vielen Jahren, weil mich auch Geschichte interessiert. Und ich weiß gar nicht, ob es 100% stimmt, aber ich finde, es klingt gut. Du könntest es ja mal kommentieren. Die haben einfach untersucht, dass der Homo sapiens, den ja heute hier die Welt bevölkert, sich eigentlich nur deshalb durchgesetzt hat, obwohl er körperlich unterlegen war, weil er gegenüber dem Neandertaler die Fähigkeit hatte, zu kommunizieren und deshalb sich in Gruppen zu organisieren. Das heißt, schon in Urzeiten war Kommunikation der Schlüssel zu überleben. Und damit sind wir schon beim Thema Führung. Was würdest du zum Beispiel sagen, fangen wir mal damit an, wenn man Führungskraft ist, ist man ja nicht so gestartet, sondern man ist ja mal irgendwie auch einfach in die Schule gegangen, hat vielleicht eine ganz normale Laufbahn durchlaufen. An welcher Stelle kann man erkennen, ob jemand als Führungskraft geeignet ist oder nicht? Oder gehst du sogar so weit und sagst, grundsätzlich kann jeder mit den richtigen Tools Führungskraft werden? Was sind deine Gedanken dazu?
Also meine Gedanken sind genauso wie beim Basketballspielen oder beim Klavierspielen. Tendenziell kann jeder lernen, einen Freiwurf zu werfen. Tendenziell kann natürlich jeder lernen, Fußball, Basketball zu spielen. Mit den richtigen Tools geht es einfacher. Deswegen würde ich erstmal sagen, ein sehr demokratisches Leadership-Bild. Jeder kann sich verbessern, aber nicht jeder kann Nelson Mandela, nicht jeder kann Steve Jobs, nicht jeder kann Jesus von Nazareth. Das heißt natürlich, wie in allen anderen Fächern, gibt es da dieses Quäntchen an Talent, was man eben Gott gegeben oder von den Genen mitbekommen hat. Und zu der zweiten Geschichte ist, natürlich kann sich jeder entwickeln und gleichzeitig erkennt man schon Führungskräfte daran, dass sie Gruppen leiten können in eine Richtung. Heißt also, man erkennt es schon bei den Grundschülern, gibt es ja auch Dynamiken, dass ein Schüler, eine Schülerin sagt, wir machen jetzt das, weil ich das jetzt cool finde. Was denkt ihr dazu? Das heißt auch so im Freundeskreis kann man auch mal beobachten, wer ist eigentlich die Führungskraft? Wer gibt den Ton und den Takt an? Und auch die einfache Frage, in welches Kino gehen wir, ist eine Frage vom Leadership. Natürlich werden die einen oder anderen schmunzeln und sagen, ja, das ist aber nicht Leadership. Letztlich bedeutet jemanden zu führen, eine Idee, eine Vision auszusprechen, diesen Film will ich sehen mit euch und dann die Gruppe dazu zu bringen, das zu tun, was ich möchte. Idealerweise, und dadurch zeichnen sich gute Führer aus, ist es ja so, dass das, was die Führungskraft vorschlägt, auch den anderen zunutze kommt. Also nicht einfach egoistisch, weil wenn ich nur eine egoistische Führungskraft Führungskraft bin und meine Mitarbeiter, mein Team nicht davon profitieren, dann werden sich Menschen eine neue Führungskraft suchen. Und deswegen muss man darauf aufpassen. Natürlich gebe ich den Takt an, aber das, was ich sage und das, wohin ich die Leute leite, davon sollen auch die anderen profitieren. Und Tendenzen gibt es in der Grundschule, Tendenzen gibt es im Sportclub, Tendenzen gibt es unter Studenten, Azubis. Das ist also eine Person, die anderen Leute leitet. Man kann es aber lernen und man kann vor allem auch eine charismatischere Persönlichkeit werden. Denn je magnetischer ich bin, je entwickelter ich bin, je sympathischer ich werde, desto wahrscheinlicher ist es, dass die anderen Leute mir folgen möchten.
Ja, also das kann ich voll unterstützen. Ich beobachte das gerade sehr aktiv, weil mein Bruder und ich, wir wohnen räumlich betrachtet sehr nah beieinander. Mein Bruder hat 2 Mädchen, ich habe einen Jungen. Und wenn die zu dritt zusammen sind, übernimmt immer die Tochter von meinem Bruder das ganze Kommando. Die gibt vor, was die ganze Zeit passiert. Und ich sitze dann da und beobachte das einfach und denke immer nur, hoffentlich wird der Jonathan irgendwann erkennen, dass er eigentlich selber das Kommando übernehmen könnte, weil er dann mehr gestalterischen Freiraum in seinem Leben vielleicht ausüben kann. Aber das ist genau der Punkt. Ich glaube, dass man sehr früh Hinweise darauf findet, wer es drauf hat. Und wenn man das ja ein bisschen, von dem theoretischen Gesichtspunkt analysiert, dann ist das ja auch alles irgendwie wunderbar beschrieben. Dann heißt es ja, du hast einen formalen Führungsauftrag, du bist der informelle Führer und die Sachen kannst du ja alle mal erläutern, da bist du tiefer im Thema. Aber ich glaube, wenn wir das mal gerade kurz an die Zielgruppe ja anlehnen, die ja diesen Podcast schwerpunktmäßig hört, wenn jetzt jemand vor der Fragestellung steht, wen von meinen Mitarbeitern mache ich jetzt zu einer Führungskraft? Weil irgendwie schaffe ich es nicht mehr alleine. Ich brauche da jetzt Unterstützung. Ich brauche jemanden, der auch wenn ich nicht da bin, dafür sorgt, dass meine Wünsche und Ziele und Vorgaben und so weiter umgesetzt werden. Was würdest du jetzt empfehlen? Punkt 1, extern oder intern besetzen die Stelle? Und wenn du dann jemanden aussuchen musst, wonach würdest du gehen? Weil du hast ja nicht die Möglichkeit, dass du sagst, ja, mit 4 und mit 5 und mit 6 habe ich schon die ersten Hinweise gesehen, sondern du musst ja eine Momentbetrachtung machen. Und deshalb gib doch mal einfach Einblicke, was würdest du mit deinem ganzen Background für Tipps mit Unternehmern teilen wollen, die sagen, ich suche eine Führungskraft. Wie sollte man vorgehen, damit das nicht eine Fehlbesetzung wird oder entsprechend auch vielleicht nie stattfindet?
Also, was du schon angedeutet hast, ich würde in informellen Situationen schauen und mich ganz passiv verhalten als Unternehmer. Wie geht das Team untereinander um? Zum Beispiel bei einem Mittagessen, zum Beispiel bei einem Networking-Event, zum Beispiel bei einer Weihnachtsfeier. Und man soll sich ganz bewusst zurückhalten, damit jemand anders scheinen kann. Und dann beobachtet man, wer gibt den Ton an. Manchmal gibt es auch Leute, das muss man unterscheiden, die den Ton angeben wollen, aber die Gruppe zieht nicht mit. Das heißt also, diese Person wird wahrscheinlich ungeeignet sein. Sie will es zwar, sie hat Ambitionen, aber einer Führungskraft folgt man. Wenn jemand nur den Anspruch erhebt, aber niemand ihm folgt, dann ist es eben keine gute Führungskraft. Und da würde ich auf die Leute achten, die informell Führer sind und die informell bereits die Gruppe führen. Und als Führungskraft oder als Unternehmer gibt man wirklich das Signal, Leute, ich bin heute mal einfach so hier, wollt mal schauen, was passiert. Entwickelt bzw. unterhaltet euch mal, nimmt einfach gar keine Rücksicht auf mich, dass man also dieses Signal gibt, ich werde heute nicht führen, ich werde heute keine Ansagen machen. Und dann guckt man einfach, wie sich aus dieser informellen Situation eine Führungskraft ganz natürlich entwickelt. Und eine Sache ist besonders wichtig. Wir haben in der Schulzeit, in der Ausbildung, im Studium gelernt, dass Fachkompetenzen sehr, sehr wichtig sind. Ich bin ja selbst von der Ausbildung her Anwalt, das heißt, ich habe 2 Staatsexamen gemacht, ich habe Politikwissenschaften an der Columbia University studiert und alles das kann man in die Tonne kloppen, wenn es um die Frage geht, bin ich denn eigentlich selber eine geeignete Führungskraft? Denn dort geht es nicht um Fachkompetenzen, sondern um Führungskompetenzen. Und die sind komplett anders. Wenn du magst, können wir mal darauf eingehen, was eigentlich die Kompetenzen einer Führungskraft sein sollen. Aber in Kürze, es geht nicht um IQ, sondern um EQ. Ich möchte ja nicht ein mathematisches Problem im Detail auflösen, sondern ich möchte ein Team dazu bringen, Lust zu haben, ein bestimmtes Problem aufzulösen. Und diese emotionale Intelligenz, das heißt erstens die Fähigkeit, Emotionen wahrzunehmen. Zweitens die Fähigkeit, Emotionen von anderen zu beeinflussen. Und drittens auch die Fähigkeit der Selbstkontrolle. Es gibt zum Beispiel mein Vorbild Tony Robbins, der sagt, you have to be able to discipline your disappointment. Du musst in der Lage sein, deine Enttäuschungen als Führungskraft zu disziplinieren. Also nicht nur Enttäuschungen, sondern alle negativen Emotionen. Und das ist alles unter dem Umbrella-Term, also unter dem Begriff emotionale Intelligenz zu verstehen. Und das ist etwas, worauf worauf ich gucken würde. Aber gleichzeitig, liebe Unternehmer, die den Podcast hier hören, würde ich auch sagen, auch diese emotionale Intelligenz kann man entwickeln, indem man beispielsweise, und ich werde jetzt viele Leute verschrecken, ein emotionales Tagebuch führt und erstmal lernt, die eigenen Emotionen wahrzunehmen, die Ursachen für diese Emotionen herauszufinden und dann im dritten Schritt die eigenen Emotionen zu managen. Weil natürlich beginnt Führung mit Selbstführung und Selbstführung beginnt mit emotionaler Intelligenz.
Das bringt mich zu einem Thema, auf das wir gleich nochmal tiefer eingehen können. Und zwar glaube ich, dass dein Unternehmen immer ein Spiegelbild von dir selber ist. In einem großen Konzern ist das nicht zwingend gegeben, weil es einfach zu große Institution ist. Aber in einem mittelständischen Unternehmen erlebe ich das immer wieder. Da beschweren sich beispielsweise in so einer Unternehmer-Unternehmerinnen-Runde die ganzen Chefs und Chefinnen darüber, dass die Mitarbeiter nicht tun, was man ihnen sagt, dass die heute mal zu spät kommen, dass die das machen. Und dann sprichst du mit denen und denkst die ganze Zeit, der ist doch selber ganz genauso. Die ist doch selber ganz genauso. Die ist doch absolut unzuverlässig, unorganisiert und sowas. Und ich finde immer, man kann schlecht was einfordern, was man nicht vorlebt. Ich war ja bei der Bundeswehr sehr lange auch, bis ich dann da Offizier wurde und dann mich so ein bisschen zurückgezogen habe. Offiziell bin ich immer noch immer mal wieder Soldat, aber ja nicht aktiv. Und da habe ich einfach auch für mich immer die Devise definiert, führe durch Vorbild, fordere nichts ein, was du nicht selber leisten könntest. Du kannst es irgendwann vertreten, dass du es nicht mehr alles machst, weil die einfach glauben, dass du es hinkriegst. Aber ich finde, es ist einfacher, einen Prozess auch zu führen, zu beauftragen, zu delegieren, den du inhaltlich kennst, weil du dann natürlich auch besser weißt, was brauche ich für Grundvoraussetzungen, was müssen die Leute für Unterstützung haben, wie lange dauert das, wenn man es vernünftig durchführt, welches Fehlerpotenzial ist auch in dem Prozess verankert, sodass du nicht Leute grundlos lang machst, wenn das Fehlergebnis eintritt, weil eventuell gibt es ja Abhängigkeiten, die die Person gar nicht beeinflussen konnte. Das wollen wir jetzt aber nicht weiter vertiefen, weil ich möchte an dem anderen Faden dranbleiben. Informeller Führer, formaler Führer haben wir jetzt erstmal thematisiert. Kommen wir zurück zu der Frage, du möchtest intern jemanden aufstellen. Also du brauchst interne Führungskraft in deinem Unternehmen und du überlegst dir jetzt intern oder externe Person. Wäg doch mal mit deinem Background ab, was hat die interne Person, die du beförderst, für Vorteile und gleichzeitig aber auch für Nachteile. Beispielsweise würde mir einfallen, vielleicht nicht so ganz akzeptiert, dass sie plötzlich sozusagen der Chef von den Kollegen ist. Vorher war man auf Augenhöhe. Also diskutier mal in die Richtung mit mir. Und die andere Sache ist, der Externe bringt vielleicht keine Betriebserfahrung mit und hat ein Akzeptanzproblem. Das heißt also, da gibt es ja ein paar Baustellen und du hast da mehr Erfahrung. Deshalb geh mal rein. Wie würdest du jetzt einfach als mittelständischer Unternehmer überlegen, wenn du irgendwie, sagen wir mal, einen Vertriebsleiter suchst, der jetzt aber wirklich nicht so unbedingt selber verkaufen muss, sondern administrieren, also wirklich auf der Führungsebene, intern oder extern?
Sehr gute Frage und du hast es ja angedeutet, man kann ja für intern 10 Argumente finden und man kann für extern 10 Argumente finden. Was wäre jetzt mein persönlicher Ratschlag? Ich würde da anders rangehen und zwar, was möchte eigentlich ein Mitarbeiter oder was möchte mein Team? Mein Team möchte einen Karriereweg vor sich bekommen. Was ich nämlich festgestellt habe ist, Mitarbeiter werden mit der Zeit demotiviert, wenn sie nicht wachsen können, wenn sie immer in der Rolle bleiben, für die sie eingestellt wurden. Wenn ich aber als Führungskraft, als Unternehmer sage, liebe Leute, bei uns gibt es diesen Karriereweg. Du machst erst A, dann machst du B und wenn du dann gut bist, machst du C und dann vielleicht wirst du D. Dann habe ich das Gefühl, okay, cool, ich habe hier so einen Wachstumsweg und diesen Wachstum haben wir immer. In der Schule gibt es Hauptschule, Realschule, Gymnasium. Im Akademischen gibt es Bachelor, Master, Promotion. Und so sollte ich als Unternehmer auch meine Leute motivieren, dass sie wachsen und alle Leute mögen es zu wachsen. Was nicht wächst in der Natur, das stirbt irgendwann ab. Und da würde ich sagen, wenn es die Möglichkeit gibt, würde ich auf jeden Fall eine Führungskraft intern entwickeln, weil ich ja gleichzeitig all meinen Mitarbeitern sage, guck mal, der Peter oder die Petra, die hat es jetzt von A auf B geschafft und dann auch von B auf C und dann kann ich nicht nur ich durch Vorbild führen, ich finde nämlich die Formulierung führen durch Vorbild klasse, Philipp, sondern auch die Petra kann durch ihr eigenes Vorbild führen, ist zwar jetzt keine Unternehmerin, hat es aber von B auf C und D geschafft und insofern würde ich immer intern gehen. Mit einer Ausnahme, wenn ich niemanden im Team habe, der diese Führungsrolle ausüben kann, Stichwort keine emotionale Intelligenz, Stichwort keine Akzeptanz im Team, Stichwort fehlendes Charisma, dann geht es einfach nicht. Also dann einfach jemanden zu nehmen, der nicht so weit ist, der nicht Menschen führen kann und sagen, ja, ich bin aber gegen extern, weil extern kennt meinen Laden nicht und extern hat ja überhaupt keine Erfahrung, weiß nicht, was wir verkaufen. Das heißt also, wenn ich nun mal keinen Stürmer aus mir heraus, aus meinem Team heraus habe, muss ich mir von außen einen Stürmer einkaufen. Aber wenn ich merke, der Peter oder die Petra, die hat das Zeug dazu, Stürmerin zu werden, dann würde ich auf jeden Fall versuchen, diese Petra zu entwickeln. Bonustipp, ich könnte auch als Unternehmer in die Rolle des Mentors gehen. Das heißt, ich sage, dass die Petra mit mir einmal im Monat so ein 1:1 Mentoring-Call bekommt und dort gebe ich dann aus meiner Unternehmererfahrung der Petra noch 2, 3 Tipps, die sie noch nicht umsetzt, um sie in die Fähigkeit zu bringen, dass sie auch Führungskraft dann nicht nur informell, sondern auch formell kann. Das heißt, ich tendiere immer dazu, meinen Mitarbeitern Perspektive zu geben, weil das andere Problem, womit Unternehmer ja immer kämpfen, ist ja Brain Drain, dass die Leute abwandern in andere Unternehmen, wo man vielleicht auch mit mehr Gehalt winkt. Das kann ich aber quasi dem vorbeugen, indem ich sage, guck mal Leute, ihr verdient vielleicht jetzt eure 45.000 brutto, aber ihr könnt in der B-Stelle 55.000 verdienen und in der C-Stelle 75.000. Entwickelt euch also gut weiter und dann könnt ihr auch intern die Führungskraft werden. Deswegen tendiere ich für intern.
Die Argumentation finde ich stimmig und interessant. Lass uns mal den nächsten Schritt kurz beleuchten. Du wählst jetzt intern eine Person aus. Du hast aufgrund deiner persönlichen Einschätzung den Eindruck gewonnen, Klaus oder Claudia könnten das jetzt wirklich hinkriegen. Die werden von dir jetzt offiziell aufgestellt und mit irgendeiner Führungsrolle betraut. Die sind jetzt das allererste Mal Chef und jetzt scheitern die. Das kann man ja natürlich vielleicht ein bisschen verzögern, das kann man ein bisschen auffangen, Mentoring-Call, die ganze Unterstützung, die du da eben angetriggert hast, das ist alles denkbar, aber jetzt lass mal eben direkt den Worst-Case betrachten, du hast intern jemanden promoted, der kann es dann doch nicht, der wird nicht akzeptiert, der kommt mit dieser neuen Macht nicht klar, das ist ein Szenario, was ich bei der Bundeswehr so oft erlebt habe, gib Leuten Macht und du hast plötzlich das Gefühl oder kriegst einen sehr guten Eindruck darüber, was die auch für ein Menschenbild haben und so weiter und jetzt kommst du an den Punkt, du musst diese Person doch wieder entweder zurückstufen oder sogar feuern. Was ist der nächste Schritt, wenn du dich vertan hast? Lass uns davon ausgehen, du stellst jetzt fest, die Führungskraft, die du intern promoted hast, die schafft es nicht. Die ist inakzeptabel, die ist eine Fehlbesetzung. Was gibt es jetzt aus deiner Sicht für einen Weg und wie gehst du vor?
Sehr gute Frage. Es gibt, du kennst ja vielleicht auch mein Buch Dunkle Rhetorik. Da geht es um geheime Sprach- und Argumentationstipps, die Leute beeinflussen. Und eine Technik gefällt mir besonders gut, gerade für diese Gespräche, dass ich die Claudia ausgesucht habe, aber dann klappt das doch nicht. Und zwar das sogenannte Framing. Wie frame ich jetzt so ein Gespräch? Welchen Rahmen gebe ich vor? Wenn ich jetzt weiß, die Claudia, wie du sie, glaube ich, genannt hast, die hat noch nie Menschen geführt, dann weißt du, dass Claudia scheitern kann. Genauso wie ein Basketballteam oder ein Fußballteam kann den Stürmer holen und der Stürmer performt dann einfach nicht. Was macht man dann als Manager des Teams? Man schmeißt den Stürmer wieder raus. Denn ein Manager, eine Führungskraft hat die Aufgabe, für Ergebnisse zu sorgen. Also das ist ja keine Kindergarten, das ist auch keine Grundschule, ein Unternehmen ist ja auch keine Familie, sondern es ist ein Team, was versucht, gute Leistung zu bringen und erfolgreich zu sein. Und weil ich eben nicht weiß, wenn also Claudia noch nie im Leben Führungskraft war, dann muss ich dieses Gespräch auch im Rahmen des Mentorings so framen, dass ich sage, liebe Petra, liebe Claudia, lieber Claudio, du bekommst von mir eine Chance, Führungskraft zu werden. Gleichzeitig wissen wir beide, Führen ist eine multidimensionale Aufgabe. Du musst Probleme lösen, du musst Leute motivieren, du musst Meetings leiten. Da gibt es so viel, bei dem wir ja gar nicht wissen, ob du in der neuen Rolle klarkommst. Und deswegen möchte ich dir die Möglichkeit bieten, für 3 Monate diese Führungskraft auf Probe zu sein. Und dann, wenn du nach 3 Monaten einen sehr guten Job machst, dann verlängern wir natürlich. Und wenn du dann nach 6 Monaten Probezeit, die man ja auch aus Arbeitsverträgen kennt, immer noch einen guten Job hast, dann behältst du auch dauerhaft deine Führungsposition. Und dadurch, dass ich im Mentoring bin, begleite ich diese Person ja auch nicht nur bis zum Zeitpunkt, dass sie Führungskraft wird, sondern auch während ihrer ersten Monate. Und da kann ich ja nochmal nachkorrigieren. Aber wie du sagst, also wenn der Stürmer keine Tore schießt, dann kommt er auf die Bank und das ist genauso in der Wirtschaft. Und es ist sehr spannend zu sehen, wie viele Unternehmer, gerade KMUs, das Unternehmen als Familie betrachten. Und dann gibt es Leute, die schon 10 Jahre dabei sind und 20 Jahre dabei sind und vielleicht eine goldene Uhr geschenkt haben. Das ist alles gut. Aber am Ende des Tages sind wir Unternehmer für Ergebnisse zuständig und deswegen bin ich ein großer Verfechter davon, es auf Probe zu gehen. Und dieses Framing ist ganz wichtig, dass das gleich am Anfang kommt. Denn da gibt es auch einen anderen psychologischen Effekt, der nennt sich Priming. Also das, was ein Mensch zuerst hört, das manipuliert und beeinflusst ihn am meisten. Und wenn ich gleich sage, die Erwartungshaltung, ich probiere es aus, ich riskiere mit dir, ich könnte extern auch jemanden holen, aber ich möchte dir diese Chance bieten, ich möchte aber auch, dass du mit nehmen bleibst, wenn ich dich nach 3 Monaten wieder zurücknehme. Wärst du damit einverstanden? Dass du also wieder degradiert wirst, also natürlich nicht persönlich, sondern beruflich gesehen, wenn da die Person schon Bauchschmerzen hat und sagt, nee, Also ich würde ja mein Gesicht verlieren, wenn ich 3 Monate irgendwie Abteilungsleiter bin und dann degradierst du mich, dann wissen wir, die Person ist persönlichkeitstechnisch noch nicht bereit und dann würde ich sie nicht nehmen. Aber wenn die Person ganz mutig sagt, ja, danke für die Chance, Chef oder Chefin, ich finde es toll, dass ich 3 Monate für dich probieren kann, Führungskraft zu werden, dann weißt du, das ist genau die richtige Person und dann weißt du auch, sie hätte kein Problem damit, wieder zurückzukommen als normales Teammitglied.
Den Ansatz finde ich interessant mit einer Berufung sozusagen auf Probe. Lass uns mal kurz überlegen, wenn das dann in deinem Framing so entsprechend kommuniziert wird, ist das ja im 1-zu-1-Szenario klar und im Normalfall verstanden. Wie weit kommunizierst du das jetzt ans Team? Das heißt, wie weit geht das Team davon aus, dass es sich zunächst mal um eine temporäre und nicht um eine dauerhafte Installation dieser Führungskraft handelt? Gib mal dazu dann noch diesen anderen Einblick. Was kriegt das Team davon mit, dass dann Test läuft?
Sehr gut. Ich habe auch in meinem eigenen Unternehmen die Grundregel, lobe in der Gruppe und kritisiere im 1-zu-1. Das ist so ein ganz allgemeines Prinzip, ist übrigens auch Teil meiner persönlichen Verfassung. Vielleicht kommen wir da auch später noch darauf zu sprechen. Ich habe ein paar Prinzipien, die einfach sich als sinnvoll ergeben haben, wie man mit Mitarbeitern umgeht. Und bezogen jetzt auf deine Frage, so etwas wie mal gucken, ob es die Claudia schafft, sonst stufen wir sie wieder ab, könnte sehr leicht als Kritik an Claudias Fähigkeit in der Gruppe wahrgenommen werden. Deswegen würde ich auf jeden Fall die Kritik immer im 1-zu-1 und auch diese Einschränkung 1-zu-1 formulieren. Die Gruppe soll erstmal davon ausgehen, und wir Unternehmer sind ja optimistisch, dass es die Claudia dann auch wirklich schafft. Und wenn sie es aber nicht schafft, dann werde ich natürlich mit meiner Gruppe transparent und gemeinsam auch mit Claudia uns eine Strategie überlegen, was sagen wir dann, dass die Claudia nicht mehr Führungskraft ist. Und da würde ich der Claudia auch eine goldene Brücke geben. Was bedeutet goldene Brücke? Dass auch die Claudia selbst dem Team erzählen kann, warum diese Führungsposition dann doch nicht das Richtige für sie ist. Und wir kennen das ja auch, ich bin sicher, du hast auch die eine oder andere Geschichte, wo jemand befördert wurde und auch selber sagt, nee, also irgendwie ist es zu stressig. Ich bekomme ja so viele Kritik, ich muss ja bis 20 Uhr noch im Büro bleiben und ich bekomme auf gut Deutsch gesagt so viel Scheiß ab als Führungskraft, dass ich ehrlich gesagt mich wohler fühle in meiner alten Teamrolle. Das heißt also, auch mit der Claudia gemeinsam diese goldene Brücke vorbereiten, dass die Claudia sich sozusagen selbst wieder ins Team zurückholt. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr clevere Geschichte.
Ja, okay, gut. Also da bin ich da inhaltlich bei dir. Das ist halt immer auch dieses Thema goldene Brücke. Ich glaube, man sollte das da auch einfach als Option immer ziehen. Und es ist ja so, irgendwie denkt sich dann sowieso jeder seinen Teil. Das ist ja das Gleiche, wenn man sagt, wir haben uns da im Guten getrennt und so. Jeder weiß, naja, so richtig im Guten war es ja nicht, sonst hätte man sich nicht getrennt. Aber es ist natürlich dann irgendwie so ein akzeptierter Kompromiss, mit dem jeder in irgendeiner Form auch zurechtkommt. Lass mal kurz zu dem Thema mit den 5 Führungskompetenzen oder wenn du sie anders beschreiben möchtest, springen, dass wir das mal eben geschlossen haben. Was würdest du sagen, was sind so die Fähigkeiten, die jemand mitbringen muss? Du hast ein paar Sachen schon angerissen, aber vielleicht jetzt nochmal gerade auf den Punkt formuliert. Was sind so die Must-Haves, die eine Führungskraft mitbringen muss?
Yes, und genau dazu habe ich tatsächlich einen Wirtschaftsbestseller geschrieben. Zufällig aus meinen Trainings entwickelt, gibt es insgesamt 5 Rollen, die eine Führungskraft meistern können muss. Und zwar die erste Rolle, großes Wunder, ist der Kommunikator. Also sehr eloquent sein, die richtigen Worte finden im Kritikgespräch, aber genauso in einem Mitarbeitereinstellungsgespräch. Also Rolle 1, Kommunikator, mit die wichtigste Rolle. Aber dann kommen andere Rollen dazu, zum Beispiel die Rolle des Teamleaders, eine Gruppe leiten zu können, lenken zu können, motivieren zu können. Ganz konkretes Beispiel, ein Meeting zu leiten von 5 Personen. Es gibt Führungskräfte, die können das gar nicht. Die kommen nicht mit der eigenen Agenda, die sie aufgestellt haben, klar, und die Leute schlafen ein. Also Rolle Nummer 2, der Teamleader. Rolle Nummer 3, der Manager. Natürlich bin ich auch dafür zuständig, Systeme und Prozesse so aufzubauen und zu optimieren, dass mein Team auch genau weiß, welche Prioritäten haben wir, wie arbeiten wir diese Prioritäten ab. Rolle Nummer 4 ist etwas überraschend vielleicht, ist der Psychologe, dass man also also gerade im 1:1 auch versteht, mit welcher Persönlichkeit habe ich das zu tun? Mit welcher Farbe? Ist das ein roter, ein gelber, ein blauer oder ein grüner? Und wie muss ich mit ihm reden, dass ich ihn auch psychologisch verstehe und erreichen kann? Und last but not least, der Feuerlöscher, ich nenne ihn der Problemlöser. Natürlich landen die krassen Probleme immer bei der Führungskraft und die krassesten Probleme beim Unternehmer. Es gibt auch Leute im amerikanischen Raum, die sagen, die Führungskraft ist der Hausmeister für Bullshit. Das heißt, wenn die Mitarbeiter das Problem nicht lösen können, geht es immer nach oben und die schwersten Probleme bekommt leider der Unternehmer. Aber gut, dafür werden wir auch besser vergütet und haben Anteile meistens natürlich auch an unserer GmbH oder was auch immer. Aber das wären tatsächlich die 5 Rollen, die aus meinen Schulungen sich entwickelt haben. Und bisher habe ich noch kein Problem gefunden, was sich nicht in diese 5er-Rolle bzw. in diese 5 Rollen eingliedern lässt.
Ja, also für diejenigen, die jetzt nur die Audiospur haben und jetzt meine visuellen Rückmeldungen da nicht mitkriegen, nur mich lachen gehört haben, ganz kurz einfach zur Richtigstellung. Ich stelle das gar nicht in Frage, was er gerade gesagt hat, sondern ich war gerade in so einem Meeting, wo jemand also tatsächlich als Führungskraft da einen sehr eloquenten und auch, ja, ich sag mal, hochdotierten, also gut bezahlten Kreis von Leuten zusammengebracht hat. Und als er das Meeting vorbei war, hatte ich doch eine gewisse Abweichung von der zentralen Agenda festgestellt, was dann auch dazu geführt hat, dass ich aus der Gruppe auf denjenigen zugegangen bin. Ich habe gesagt, ganz ehrlich, den Termin hätte ich mir heute schenken können. Das, was wir heute hier durchgezogen haben, das hätten wir locker in einem Videocall abgerissen. Die ganzen kritischen Punkte sind überhaupt nicht thematisiert worden. Und dann habe ich auch klar gemacht, dass ich an solchen Meetings nicht nochmal teilnehmen möchte, weil das einfach niemandem was bringt. Einige im Raum waren erst geschockt, später dann doch auch so, ja, doch, sehe ich genauso. Und deshalb glaube ich, man muss da auch manchmal einfach die Rückmeldungen geben, weil ich glaube, was der ein oder andere, auch wenn du jetzt angestellte Führungskraft bist und du hast Vorgesetzte oder du bist vielleicht Mitarbeiter, hörst diesen Podcast und denkst, naja, das klingt alles so toll. Ich glaube, man muss auch einfach akzeptieren, dass das erste Mal Chef sein einfach eine wahnsinnig neue Welt ist, in der man sich erstmal wieder zurechtfinden muss. Und gerade zu Beginn fehlen dir ja auch ganz viele Erfahrungswerte. Du bist stark im Improvisieren. Du gehst einfach vom Bauchgefühl aus. Du kriegst Rückmeldungen. Du musst aber auch lernen, dass du ja, auch wenn du vielleicht ein klares Bild von irgendwas hast, dass das nicht automatisch gelingt, dieses klare Bild auch in den Kopf deines Gegenübers zu transportieren. Und dann macht diese Person natürlich Dinge, die anders sind, als du erwarten würdest, aber die hat einfach ein anderes Bild im Kopf. Das heißt, die Zielübergabe hat nicht geklappt. Und ich glaube, auch da muss man eben auf beiden Seiten zusammenarbeiten. Deshalb, wenn du jetzt beispielsweise in der Empfängerrolle bist und nicht unbedingt in der Führungsrolle und hörst das und fühlst dich immer falsch geführt, gib auch gerne mal Rückmeldung. Sag, hey, ich brauche mehr Details oder ich brauche mehr Struktur oder ich brauche kürzere Feedback-Loops oder ich brauche auch mal Feedback, mache ich das gut, was ich mache? Weil auch das sind ja einfach Dinge, die sich ein Vorgesetzter manchmal gar nicht vorstellen kann. Und ihr dürft ja auch eine Sache, wenn ihr jetzt angestellt seid, nie vergessen. Viele von denen, die im Mittelstand eine Firma führen, die waren nie irgendwo angestellt. Die sind nie wirklich selber geführt worden. Das heißt, die haben einfach irgendwann eine tolle Idee gehabt. Das hat funktioniert. Die haben eine Firma gebaut. Dann haben sie immer mehr Mitarbeiter eingestellt. Und dann waren sie Führungskraft, weil es nicht anders ging. Aber die wollten nie Führungskraft werden. Die wollten eigentlich eine spezielle Sache machen und damit Geld verdienen. Und deshalb glaube ich auch im Umkehrschluss, dass der ein oder andere mittelständische Unternehmer als Führungskraft völlig ungeeignet ist. Ich glaube, dass das ein oder andere mittelständische Unternehmen deutlich besser laufen würde, wenn der ursprüngliche Gründer und Initiator sich vielleicht auf seinen Expertenbereich zurückzieht und einfach die fachlichen Impulse gibt und dann für das operative Geschäft beispielsweise einen angestellten Geschäftsführer holt, der einfach besser mit den Menschen kann, der den Markt vielleicht trotzdem versteht, der die Kommunikation im und nach außen vom Unternehmen aufrechterhält. Das ist einfach ein falscher Glaubenssatz, dass nur weil mir die Firma gehört, dass ich da auch das Sagen haben muss. Weil tatsächlich, und da gibt es ja auch ein Buch zu, Leaders Speak Last heißt es, das ist ja auch tatsächlich eine Sache. Wenn du ein richtig guter Führer bist, bist du gar nicht zwingend immer der Wortführer, sondern du bist teilweise auch einfach nur der Enabler, der die richtigen Leute an die richtigen Positionen setzt. Weil wenn du nämlich autarke Bereiche schaffst und auch autark leiten lässt, bist du ja theoretisch auch nur noch in Abstimmungsterminen drin und hast mit dem ganzen Operativen nichts mehr zu tun, erreichst in Summe bessere Ergebnisse, bist aber gar nicht mehr selber so aktiv tätig und nicht mehr komplett ausgelastet. Von daher glaube ich eben, ist so. Jetzt ist das aber meine These. Kommentier das mal. Glaubst du, dass jeder, dem so eine Firma gehört, auch wenn er, gerade wenn er jetzt 10 Jahre sowas macht, dadurch automatisch durchs Doing eine gute Führungskraft wird? Oder glaubst du, es sind wirklich auch viele da draußen, die sind ungeeignet, die sehen das aber selber nicht?
Also genauso wie du sagst, 100% einverstanden. Wir sind ja nicht als Führungskräfte geboren. Manchmal, es gibt in der Antike so einen Spruch. Ich habe ja mit Rhetorik ursprünglich angefangen, bevor ich zum Leadership kam. Und in der Antike sagte man, zum Dichter wird man geboren, zum Redner wird man gemacht. Also wenn man geniale Gedichte schreibt, ob jetzt Schiller oder wer auch immer, Goethe, da muss man schon dieses gewisse Etwas haben, was viele Leute nicht können. Aber Redner ist eine relativ technische Angelegenheit. Du musst auf deine Körpersprache, auf deine Stimme hören, musst natürlich deine Argumente vorbereiten, Einleitung, Schluss. Also es ist eher technisch und erlernbar. Und ich sage auch ganz immer gerne, zum Dichter wird man geboren, zur Führungskraft wird man gemacht. Das heißt also, auch das Führen ist eher eine technische als jetzt eine göttliche Gabe. Und daraus abgeleitet muss ich auch mich selber kritisieren, wenn ich diese fünf Rollen mir angucke. Also mein eigenes Modell, was ich dann 2020 aufgestellt habe, die fünf Rollen einer Führungskraft, dann war ich als Kommunikator sicherlich überdurchschnittlich gut, aber als Manager war ich eine absolute Katastrophe. Ich habe also ganz grob Prozesse definiert. Ich hatte meinen ersten 3, 4 Mitarbeiter, denen habe ich ganz grob gesagt, was ich von denen möchte, ganz grob die Deadlines. Ich habe auch nicht vorgegeben, mit welchen Tools sie das machen sollen, bis wann sie das machen sollen. Das heißt also, bei mir war die Rolle des Managers komplett unterentwickelt. Und was bei mir so halb entwickelt war, war auch das Thema des Teamleaders. Weil neben Meetings leiten, was ich schon gut konnte, muss natürlich ein Unternehmer, eine Führungskraft auch eine Vision aufstellen und sagen, das wollen wir hin, das wollen wir in der Welt verbessern. Und am Anfang war ich doch sehr selbstzentriert. Da ging es mir darum, ich möchte irgendwie als Unternehmer Umsatz machen und ich möchte irgendwie bekannter sein. Aber es war nur ich. Meine Vision habe ich auch erst mit der Zeit herausgefunden. Und da sind natürlich Leute, Vorbilder, die von Anfang an wussten, also zum Beispiel Bill Gates, auch wenn ich mit seinen politischen Ansichten nicht einverstanden bin, als Führungskraft zu sagen, meine Vision ist es, dass irgendwann jeder einen PC auf seinem Schreibtisch hat, ist eine geniale Vision, das inspiriert super viele tausende Informatiker und Programmierer, an diesem Ding zu bauen. Und Windows ist einfach eine komplette Erfolgsgeschichte. Wir können über Steve Jobs, über Elon Musk sprechen, also dass wir eine multiplanetary species werden. Ist einfach eine Vision. Und da muss ich mir selber einfach auf die Schulter klopfen und sagen, hey Vlad, Kommunikator, ja, hast du sehr gut entwickelt. Du warst im Debattierclub, hast sehr viel an Rhetorik und Argumentation gearbeitet. Aber Teamleader, 5 von 10 Punkten und Manager, eigentlich 2 von 10 Punkten. Also richtig unterentwickelt. Das heißt also, ich nehme auch dieses Modell, um mich selber durchzuschütteln und zu sagen, gerade beim Teamleader habe ich nachgeschärft und beim Manager, wenn du mich heute fragst, 2025, was ist von diesen 5 Rollen eine, wo du eher Durchschnitt bist, würde ich sagen, gerade beim Manager kann ich operativ noch eine Schippe drauflegen. Und deswegen bin ich voll einverstanden mit dir. Man wird nicht zur Führungskraft geboren. Manchmal hat man diese Idee, ich weiß ja auch von dir, dass du früher eine IT-Firma hast, dass du viele Leute geleitet hast, die dann irgendwann verkauft hast. Und wenn ich dich kritisch fragen würde, welche Rolle oder welche Fähigkeit hattest du damals nicht oder unterdurchschnittlich entwickelt? Ich bin sicher, Philipp, du findest auch etwas, oder?
Ja, absolut. Also ich denke, da wird man aber auch immer besser, weil man dann ja einfach auch durch die Vielzahl der Führungssituationen, in denen man drin ist und auch vor allen Dingen, in denen man gescheitert ist, wenn man die nächste Ebene auch für sich selber mental zulässt, nämlich die Selbstreflexion, die Selbstkritik, dann wird man ja auch dadurch einfach besser, dass man dann sagt, ich bin ursprünglich davon ausgegangen, dass ich in einer solchen Situation so und so reagieren muss. Das habe ich dann auch 3, 4, 5 Mal ausprobiert und festgestellt, damit habe ich nie das gewünschte Ziel erreicht. Und dann kann man natürlich sich's einfach machen, das höre ich immer wieder. Ja, meine Mitarbeiter sind alle Idioten und die hören ja alle nicht zu und das klappt alles nicht. Und manchmal, wenn ich dann in so einer Coaching-Situation ja auch für Klartext bezahlt werde, sage ich auch mal, hör mal, die einzige Konstante bist du. Und wenn alle um dich herum Idioten sind, dann musst du dir einfach mal überlegen, wer denen allen Arbeit gegeben hat. Und dann musst du vielleicht für dich selber auch mal überlegen, ob nicht eventuell es sinnvoll wäre, mal an deinen eigenen Fähigkeiten zu arbeiten, um auch einfach mal eine bessere Führungskraft zu werden. Oder du musst zumindest ganz klar eingestehen, dass es beispielsweise bestimmte Dinge gibt, die dir einfach nicht liegen, denen du dich aber auch nicht stellen möchtest. Und dann kannst du die Schwäche ja auch kompensieren, indem du da auf jemanden zurückgreifst, der genau dafür einfach elementar super ist. Und gerade hier musst du halt nur darauf achten, und das glaube ich einfach so ein Schlüsselfaktor, du brauchst jemanden, der nicht du sein will. Also beispielsweise jetzt, wir beide sind ja auch öfter mal auf einer Bühne unterwegs und wir beide haben ein Team. Aber du kannst ja in so einem Team nur mit den Leuten zusammenarbeiten, wenn alle dich auf der Bühne sehen wollen. Wenn jeder auch auf der Bühne stehen möchte, dann funktioniert das ja nicht, weil dann ja immer dieses interne Gerangel da losgeht. Wenn aber jeder sagt, unser Ziel ist, auf der Bühne eine gute Show zu machen, um dann vielleicht Kunden zu gewinnen, mit denen wir nachher gute Kundenergebnisse erzielen, dann bist du ja genau bei der Vision, die du jetzt gerade mit Bill Gates illustriert hast. Ich sehe da immer diese Geschichte vor meinem Auge, wo die Amerikaner auf den Mond wollten und man dann irgendwann die Putzfrau gefragt hat, was machen sie hier? Und die hat gesagt, ich trage dazu bei, dass wir auf den Mond kommen. Wenn man dann einfach alle an Bord hat, die alle sagen, unser Ziel ist, dass wir als Team erfolgreich sind, dann hast du es ja eigentlich geschafft. Gehen wir mal zu dem Thema Tools. Ich habe da eine feste Meinung, aber ich würde jetzt erst gerne deine hören, um dich da gar nicht zu beeinflussen. Es gibt so eine Führungsphilosophie, Nähe führt zu Leistung. Oder die andere Seite, Leistung führt zu Nähe. Das heißt, wenn du jetzt beispielsweise Führungskräfte berätst, was würdest du denen empfehlen? Kümmere dich sehr stark um die Leute, damit die leistungsfähiger werden, oder kümmere dich nur um diejenigen, die schon leistungsfähig sind? Was ist deine Idee dazu?
Also meine Idee ist inspiriert von Wilfredo Pareto. Ja, jeder kennt ja dieses Pareto-Prinzip, und angewendet auf so ein Team können wir sagen, 20% meiner Mitarbeiter haben 80% des Outputs. Das heißt also, abgeleitet von dieser Pareto-Regel würde ich immer, und das klingt jetzt sehr undemokratisch und nicht SPD und Linke-like, aber im Unternehmen sind wir ein Performance-Team. Das heißt, ich würde immer in die allerbesten Leute investieren und ihnen sowohl mehr Nähe schenken, als auch sie und in ihrer Leistung bestärken, indem ich zum Beispiel den Besten der Besten einfach die beste Weiterbildung gebe und sage, okay, da gibt es irgendwas in Kalifornien, das kostet $2,500, wenn du das willst und du das brauchst, dann bekommst du das auch. Mit anderen Worten, ich würde immer die Allerstärksten im Team fördern, weil sie ja am Ende des Tages also für über 80% der Leistung zuständig sind. Und wenn die anderen dann anfangen zu weinen und sagen, ja, aber, warum kriegt er das und ich nicht, einfach erklären, ja, der hat das und das und das geschafft. Und wenn du das auch schaffst, ja, dann bin ich der Erste, der dir eine andere oder die gleiche Weiterbildung zugutekommen lässt. Das heißt also, dass wir weniger kommunistisch denken. Ich denke sowieso, die Unternehmer hier in deinem Podcast Business Turbos werden wahrscheinlich nicht die großen...
Der Kommunisten ist recht gering hier in der Zuhörerschaft, aber trotzdem, ja, folgt mal den Gedankengang.
Genau, denke ich auch. Aber um es kurz zu beantworten, ich finde, Leistung und Nähe sind gute Punkte, und ich würde den Besten der Besten beides geben. Ich würde denen mehr von meiner Zeit als Unternehmer geben, und ich würde denen auch mehr von Ressourcen geben, weil ich weiß, 20% sind für 80% zuständig. Und wenn sich jemand demotiviert fühlt, also wenn aus den 80% der, ich nenne sie mal Low Performer oder Medium Performer, Leute sich ausgeschlossen fühlen, ja, dann sind sie einfach nicht kompetitiv genug, und dann kann man sagen, schade, passt eben nicht zu unserer Leistungskultur.
Finde ich ein sehr gutes Statement, deckt sich genau mit meiner Überzeugung. Also für mich gerade bei der Bundeswehr, das war ja so das allererste Mal, dass ich so als ganz junger Mann in so einer Führungssituation war. Und bei der Bundeswehr geht das, wenn du da Richtung Offizier gehst, natürlich tatsächlich auch sehr, sehr schnell. Da bist du ja im Alter, wenn du es jetzt geschickt anstellst, von 20, 21, 22 plötzlich der Chef formal betrachtet von 40, 50 Rekruten, eventuell auch 100, je nachdem, wie die Zugstärke und so weiter da aufgeteilt ist. Und da war es dann für mich auch so, dass ich natürlich gucken musste, dass ich mit allen, die mir zur Verfügung standen, das gleiche Ziel erreiche. Und da habe ich dann natürlich auch gedacht, okay, du musst jetzt für dich einfach einen Weg finden. Und dann habe ich mir einfach die Leistungsträger gesucht und habe einfach geguckt, was brauchen die an weiterer Unterstützung, damit die besser vorankommen. Und dann habe ich dafür gesorgt, dass die als Leuchtturm fungieren, sodass die anderen sich an den Leistungsträgern orientieren und merken, wenn ich einfach Leistung bringe, habe ich auch bestimmte Privilegien. Was ich nie gut fand, und das ist ja der andere Ansatz, dass ich mir die ganzen Luschen raussuche, die einfach erkennbar keinen Bock haben. Es geht mir nicht um Skills, weil ein Azubi hat keine Skills. Das ist in seinem Job verankert, das akzeptiert man vorher. Aber ich möchte die Bereitschaft sehen zu leisten, ich möchte die Bereitschaft sehen, sich mit Sachverhalten auseinanderzusetzen, ich möchte die Bereitschaft sehen, den Reflexionsprozess immer einzufordern. War das gut? Soll ich das anders machen? Geht das in die richtige Richtung? Ich möchte nicht die Basics vermitteln, wir sind pünktlich da, wir waschen uns nach der Toilette die Hände oder was man sonst alles heute da sagen muss. Das heißt also, für mich ist nicht der Output der einzige Gradmesser, sondern für mich ist auch immer bezogen auf die Stelle, was zeigt der an Einsatzbereitschaft, und natürlich auch geht es grundsätzlich in die richtige Richtung, weil maximaler Einsatz mit völlig unsinnigen Ergebnissen kannst du auch nicht fördern. Aber ich glaube, man sollte sich nicht um die Low-Performer kümmern. Lass uns ganz kurz zu einem Thema kommen, was immer wieder in meinen Unternehmergesprächen zum Tragen kommt. Ich habe auch da eine klare Meinung. Du hast jetzt Mitarbeiter, die kommen immer zu spät. Was ist dein Lösungsansatz als Führungskraft?
Sehr gute Frage. Da würde ich wieder zu meinem Fünf-Rollen-Modell zurückgehen. Wenn ich jemanden habe, der was Komisches macht, also immer zu Meetings zu spät kommen oder generell zu spät kommen, ist der erste Ansatz, zum Psychologen zu werden und einfach den Hintergrund zu verstehen. Also nicht sofort verurteilen. Man kann natürlich eine Annahme treffen, aber meistens ist der Mensch komplexer und hat vielleicht irgendwelche Ursachen. Das heißt, 1-zu-1-Gespräch suchen und einfach wie ein Psychologe, auch natürlich ohne Psychologieausbildung, einfach mal viele gute Fragen zu stellen. Erstmal mit dem Sachverhalt anfangen und sagen, lieber Peter, mir ist aufgefallen, dass du in den letzten 2 Monaten zu den Meetings zu spät kommst, auch morgens ins Büro zu spät kommst und sogar etwas früher gehst. Was hat's denn damit auf sich? Und da einfach mal im 1-zu-1 offene Fragen zu stellen. Und wichtig bei diesen offenen Fragen und auch beim Psychologen ist es nicht, sofort in die Wertung zu gehen, weil wir Führungskräfte sind natürlich äußerst genervt von diesem komischen und unprofessionellen Verhalten. Aber der Psychologe, der gibt ja dem anderen die Chance, sich zu öffnen. Und wenn ich gleich mit einem Vorschlaghammer komme in so einem 1-zu-1, dann wird sich der andere nicht öffnen, sondern eher rechtfertigen. Deswegen psychologischen Hut aufsetzen, offene Fragen stellen, versuchen es herauszufinden und wenn sich der Mitarbeiter windet, trotzdem nachhaken. Was macht ein Psychologe? Der stellt eine 2. Frage, eine 3. Frage, eine 4. Frage, bis er hoffentlich dann irgendwann an den Kern des Problems herankommt und dann versucht er gemeinsam mit dem Mitarbeiter dieses Problem zu lösen. Gerade dann, wenn es ein wichtiger Mitarbeiter ist, wollen wir ihn ja behalten. Wollen wir, dass er noch 2, 3, 50 Jahre für uns arbeitet und deswegen sollten wir nicht sofort den Vorschlaghammer rausnehmen. Und da haben Leute tatsächlich völlig unterschiedliche Gründe. Zum Beispiel haben sie ein privates Problem oder sie haben ein gesundheitliches Problem oder die Freundin oder die Katze ist gestorben oder. Und dann kann man vielleicht mit ein bisschen mehr Güte in dieses Gespräch reingehen, mehr Verständnis dafür zeigen, aber gleichzeitig auch die Erwartung kommunizieren, dass es vielleicht 1-2 Wochen noch so weitergehen kann, dass es aber in der Zeit, zum Beispiel ab dem März, ab dem April, sich wieder normalisieren sollte. Und was wir als Führungskräfte natürlich auch machen müssen, ist konkrete Konsequenzen anzusprechen. Also wenn das so und so weitergeht, dann ist das die Konsequenz. Wenn das immer noch so weitergeht, dann wird das die Konsequenz sein, damit der Mitarbeiter ganz genau weiß, was ihm droht oder was auf ihn zukommt, wenn er sein Fehlverhalten eben weitermachen lässt. Aber im ersten Schritt verstehen und diese Connection zu dem Mitarbeiter aufbauen, das würde ich sagen, ist mein wichtigster Tipp.
Ja, das trage ich mit, wenn es darum geht, dass jemand vorher diese Leistung erbracht hat und dann eine Abweichung festgestellt wird. Ich hatte so einen Fall bei mir in der Firma damals. Ein super guter Mitarbeiter von mir war plötzlich unbrauchbar. Also der war einfach völlig neben der Spur. Der verschwand über Tag gefühlt 2 Stunden auf der Toilette. Also immer wieder. Und wenn man die Zeiten addiert, da kam halt wirklich viel zusammen. Und dann, glaube ich, musste als Führungskraft sowas mitbekommen. Deshalb bei all diesen Kompetenzen und den fachlichen Aufgaben muss auch immer so ein bisschen den Finger am Puls des Unternehmens haben, damit du direkt merkst, wo muss ich mich jetzt mal drum kümmern. Und dann brauchst du aus meiner Sicht auch nicht so eine fundierte Ausbildung. Wenn du ehrliches Interesse an deinem Gegenüber hast, wird du immer einen Weg finden, so ein bisschen Hintergrund dir zu erarbeiten. Manche Leute glauben, sie bräuchten dafür eine Checkliste, einen Fahrplan, Gesprächsleitfaden. Ich glaube, wenn du ehrliches Interesse an jemanden hast, wird dir immer irgendein Weg einfallen, den dein Gegenüber auch als wohlwollend empfindet und dann geht das Gespräch automatisch in die gleiche Richtung. Fakt war, um die Geschichte kurz zu machen, dieser Mitarbeiter war von seiner, also seine Freundin hatte ihn mit seinem besten Freund betrogen. Er hat also 2 Schlüsselpersonen in seinem Leben über Nacht letztlich verloren und war jetzt natürlich total sozusagen im luftleeren Raum oder Verankerung unterwegs. Und dann habe ich ihm auch gesagt, hör zu, wenn das jetzt 1 Monat oder 2 dauert, ist für mich kein Problem. So ein Rückschlag, den kann man ja vielleicht auch nicht mal ebenso kompensieren. Das passt schon für mich alles und danach war der auch weiter wieder auf Spur. Worauf ich aber auch hinaus will, ist, ich glaube auch daran, dass Mitarbeitergespräche keine grundlegenden Änderungen herbeiführen. Jeder von uns kennt im privaten Kreis beispielsweise Leute, die immer zu spät kommen. Den brauchst du das nicht immer wieder und wieder zu sagen, weil das wird nichts ändern. Irgendwann muss man einfach sagen, sorry, aber wenn du in den ersten 6 Monaten, wo du ja jetzt in dieses Unternehmen kommst, schon permanent zu spät kommst, dann ist das einfach in deiner Person verankert. Und dann wird das einfach hier nichts mit uns, weil das in manchen Jobs, wenn du keine Gleitzeit hast und du hast auch feste Kundentermine, die eingehalten werden müssen, telefonische Erreichbarkeiten, die sichergestellt werden müssen, dann würde ich diese Person eben nicht dauernd im Gespräch verankern und dann immer für 3 Tage wieder auf Kurs bringen, weil dann bindet die zu viel Führungsressourcen. Dann würde ich mir eine andere Person suchen. Aber natürlich hat er absolut recht, da stimme ich zu. Und was mir an dieser Stelle, möchte ich direkt mal so als Kompliment hier einfließen lassen, sehr gut gefällt. Er hat ja eben durchblicken lassen, dass er eigentlich Jurist ist. Und jeder von uns Unternehmer und Unternehmerinnen kennt ja die Problematik. Du redest mit dem Juristen und jeder Satz beginnt mit, es kommt darauf an. Von daher an dieser Stelle erstmal herzlichen Dank für diese klaren Statements, die man auch einfach inhaltlich nachvollziehen kann, wo man auch merkt, da hat sich jemand mit der Sache auseinandergesetzt und ist auch mutig genug, mal eine Position fest zu vertreten, weil das, finde ich, ist auch immer schwierig. Es gibt ja auch eine Menge Experten, die wollen nirgendwo anecken, aber eigentlich kriegst du von denen auch keinen Standpunkt raus. Du kriegst halt einfach nur so ein paar Worthülsen und jeder, der ein bisschen studiert hat, das ist mir ja auch widerfahren, kennt das ja, dass das nicht unbedingt immer zielführend ist, weil du am Schluss zwar weißt, was wäre grundsätzlich alles möglich, aber einen Handlungsimpuls hast du immer noch nicht. Von daher herzlichen Dank für diese Klarheit. Und an dieser Stelle auch für diejenigen, die jetzt diesen Podcast bis hierhin gehört oder das Video bis hierhin geschaut haben, ich gebe euch einen Tipp, guckt euch das einfach nochmal von vorne an. Weil ich meine, er ist kommunikationsstark, ich bin kommunikationsstark. Wenn ihr wirklich mal ein Transkript von unserer Folge hier anschauen würdet, was hier an Content drin ist, dann glaube ich, macht Sinn, das Ganze nochmal mit Papier und Bleistift Revue passieren zu lassen, die Führungsrollen nochmal rauszuarbeiten, die Führungskompetenzen nochmal rauszuarbeiten, die ganzen Tipps nochmal rauszuarbeiten. Und wer dann damit im Endeffekt immer noch nicht genug hat, der kann einfach mal den Namen hier von meinem Interviewpartner, den ich jetzt mit Vlad abkürze, aber der hinterher in den Shownotes ausführlich draufsteht, bekannt gebe. Der hat 1 Million Bücher geschrieben. Deshalb, wenn er immer sagt, da habe ich ein Buch zugeschrieben, da habe ich ein Buch geschrieben, das ist wirklich Fakt. Und da sind auch alle sehr, sehr erfolgreiche Bücher, also guckt euch die gerne mal an. Aber wir sind nicht am Ende der Folge. Ich wollte nur hier mal kurz einen Break einbauen und jetzt zurück zu dem Thema kommen, was ich persönlich sehr, sehr spannend finde. Und zwar ist es das Thema Charisma. Ich glaube, du brauchst als Führungskraft ein gewisses Charisma und auch gewisse rhetorische Fähigkeiten. Und deshalb ist es auch immer wichtig, genau wie ein Fußballspieler, du hast eben von Stürmer gesprochen, jeden Tag zum Training geht, dass man immer weiter daran arbeiten sollte, egal wie gut man und erfolgreich man schon ist. Aber kommen wir mal zu dir, weil du jetzt da ja der Experte in dem Bereich bist. Punkt 1, ist Charisma angeboren oder ist es erlernbar? Oder kann ich Anlagen weiter ausbilden, um noch charismatischer zu werden? Also gehen wir auf das ganze Thema ein. Und welche Rolle spielt Charisma in der Position, wenn du Führungskraft bist? Ist das von Vorteil? Ist das egal? Ist das nice to have oder was? Welche Rolle spielt Charisma? Wie komme ich dran? Wie baue ich es auf? Philosophiere mal ein bisschen rum und lass uns mal teilhaben, was deine Expertise in dem Bereich alles bringt.
Sehr schön. Und danke auf jeden Fall, Philipp, für dein Kompliment. Das kann ich wirklich nur zurückgeben. Wir kennen uns ja seit Jahren und immer, wenn ich dir zuhöre oder auch auf der Bühne sehe, sehe ich, wie kommunikations- und argumentationsstark du bist. Das ist ja nicht jeder Kollege in unserer Branche. Insofern, es gibt ja diesen Spruch, nennst du mich Goethe, so nenne ich dich Schiller. Aber in dem Fall ist es absolut authentisch und ehrlich gemeint. Und jetzt zum Thema Charisma. Ich habe mich damit beschäftigt, weil mich schon immer interessiert hat, warum schaffen einige Leute ein Team von 5 Leuten, von 10 Leuten zu führen und warum schaffen es einzelne Personen, Hunderttausende oder Millionen Menschen in ihren Bann zu ziehen? Und ich habe einen Vorschlag, dass man das Wort Charisma, was ja kompliziert und altgriechisch klingt, einfach auf Deutsch zu übersetzen. Für mich sind charismatische Führungskräfte Menschenmagneten. Das heißt, du bist so ein lebendiges Magnet und du ziehst Menschen an. Und du kannst auch sagen, wie viel Charisma hast du? Kannst du ganz einfach beantworten, wie viele Menschen ziehst du an? Also jetzt mit Social Media kann man das super leicht messen. Guck einfach auf die Mitarbeiter, guck einfach darauf, wenn du ein Instagram, Facebook-Profil hast, wie viele Follower hast du? Das ist letztlich die Aussage, welcher Menschenmagnet du heute bist. Und das Spannende ist ja, kann man auch das Charisma, diese magnetische Persönlichkeit in dir ausbauen? Auch hier haben natürlich einige einen Startvorteil. Beispielsweise, wenn jemand kommunikativ ist, gerne spricht, gerne Menschen überzeugt, dann ist er natürlich erstmal im Vorteil, aber du kannst das über den sogenannten Charisma-Code dir erarbeiten. Ich habe mir Leute angeguckt wie Jesus von Nazareth, ich habe mir Leute angeguckt wie Steve Jobs, wie Nelson Mandela, wie Mahatma Gandhi, wie Mutter Teresa, also Menschen, die Millionen andere inspiriert haben. Und da habe ich schon ein kurzes Wort fallen lassen, nämlich die persönliche Verfassung. Was viele Menschen verwechseln ist, dass die Ausstrahlung damit zu tun hat, wie man im Außen ist. Also das Aussehen oder was ich nach außen hin sage. Aber ein ganz wichtiger Spruch, den man vielleicht auch kurz mal Video anhalten und mitschreiben kann, ist, wer etwas ausstrahlen will, muss auch etwas zum Ausstrahlen haben. Nochmal, wer etwas ausstrahlen will, muss etwas zum Ausstrahlen haben. Und da komme ich zu meiner persönlichen Verfassung und da spielt natürlich auch mein Jurastudium eine große Rolle. Und zwar, wer schon mal das Grundgesetz, die Verfassung aufgeschlagen ist, hat, der wird sehen, die ersten 19 Artikel sind Grundrechte. Das sind also grundsätzliche Prinzipien, wie unser Staat und unsere Bürger zueinander stehen. Jeder kennt zum Beispiel die Meinungsfreiheit, Artikel 5 die Religionsfreiheit, Artikel 4 das Gleichheitsgebot, Artikel 3 und so weiter. Und jetzt ist mein Vorschlag, fast schon eine revolutionäre Idee, dass jeder Unternehmer, jede Führungskraft, ob angestellt oder selbstständig, sich mal fragt, was sind eigentlich meine 19 Grundprinzipien? Wofür stehe ich eigentlich als Führungskraft ein? Was ist das, was von innen nach außen strahlen soll? Und das Spannende ist, wenn ich das zum ersten Mal sage, sagen die Leute, hä? Meine Prinzipien? Aber wieso ist es wichtig? Das macht doch gar keinen Sinn. Wenn man aber beispielsweise die Reden von Steve Jobs sich anhört, dann stecken seine Reden voller persönlicher Prinzipien. Beispielsweise, wenn er sagt, wir sind das größte Start-up der Welt. Oder wir werden nicht regiert durch die Hierarchie, sondern wir werden regiert durch Ideen. Und vorhin habe ich ja auch eins meiner persönlichen Prinzipien ausgeplaudert. Und zwar kritisieren im 1:1, loben im One-to-Many. Also loben öffentlich, kritisieren privat. Und wenn du jetzt diese Prinzipien aufstellst und für diese Prinzipien stellst und auch keine Angst hast, darüber öffentlich zu sprechen, dann fängst du an, ein interessanterer Mensch zu sein, weil plötzlich stehst du für etwas. Plötzlich bist du nicht ein Opportunist, der es kommt drauf an, wie es ist, ich weiß es nicht, sondern der klare Meinung ausspricht. Und wenn wir jetzt zu den ganz Großen gehen, zum Beispiel zu Martin Luther King, zu seiner Zeit in den 50er, 60er Jahren war es normal, Schwarze zu diskriminieren. Und dann hat er seine berühmte I Have a Dream Rede und viele sagen, tolle Rhetorik, tolle Stimme, ganz toll. Aber hinter dieser Rede stecken ja Prinzipien. Beispiel, er sagt, I have a dream that one day my four little children will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. Das heißt, sein Traum war es, dass eines Tages seine Kinder nicht aufgrund der Hautfarbe, sondern aufgrund ihres Charakters beurteilt werden. Und das ist das, was ich mit einem persönlichen Prinzip meine. Und das würde Martin Luther King sagen am Kapitol in Washington, aber auch in einer kleinen Versammlung einer Kirche irgendwo bei Alabama vor 30 Leuten. Das sind Prinzipien, für die er leider mit seinem Leben bezahlen musste, aber für die er eingestanden hat. Und jetzt, liebe Unternehmer, liebe Führungskräfte, möchte ich eine Challenge ausgeben. Und zwar eine Challenge, dass ihr euch diese Prinzipien mal aufschreibt. Und zuerst werdet euch vielleicht 3, 4 Prinzipien einfallen und die könnt ihr notieren. Das muss ja nicht sofort kommen. Aber versucht mal auf 19 Artikel zu kommen. Und wenn ihr möchtet, dann habe ich tatsächlich auch ein neues und zwar kostenloses Buch, wo ihr wie in einem Workbook diese 19 Artikel eintragt. Das sind 200 Seiten zum Eintragen, zum Selbstausfüllen. Und die erste Praxisaufgabe ist es, diese Prinzipien zu finden. Und dann kannst du mal suchen, was es bei dir ist. Ein anderes Prinzip bei mir ist zum Beispiel, es zählen Argumente statt Autoritäten. Das heißt, wenn der Praktikant eine super Idee hat, dann ist völlig egal, ob der Marketingleiter dafür oder dagegen ist. Das stärkere Argument gewinnt. Mit anderen Worten, deswegen heißt mein Unternehmen auch Argumentorik, also das Argument steht bei mir im Zentrum der gesamten Kommunikation. Und jeder von uns, bewusst oder unbewusst, hat diese Prinzipien. Es geht darum, sie bewusst zu machen. Es geht einmal, sie da zu notieren. Und gerne kannst du sie auch abfotografieren, immer mit deinem Handy mittragen, sie lesen, dich daran zu erinnern, und irgendwann, so wie Nelson Mandela, so wie Martin Luther King, so wie Mutter Teresa, diese Prinzipien zu leben. Und dann wirst du zu einer charismatischen Führungskraft und dann gibt es kein Entkommen. Immer mehr Mitarbeiter wollen für dich arbeiten. Immer mehr Mitarbeiter haben Lust, morgens reinzukommen. Und ich sage sogar etwas, was heute kaum denkbar ist. Immer mehr Mitarbeiter wollen auch mit dir sprechen, für dich arbeiten, weil sie dich einfach super finden. Das heißt, von einer grauen, einer Manager-Führungskraft zu einer charismatischen Führungspersönlichkeit zu werden.
Ja, was würdest du sagen, hat die Führungskraft, also welche Rolle spielt Selbstvertrauen auf dem Weg zur Führungskraft oder welche Rolle spielt auch Selbstvertrauen, wenn du Führungskraft bist?
Das Schöne ist, diese persönliche Verfassung hat nicht nur den Vorteil, ich weiß, wofür ich stehe, sondern diese persönliche Verfassung hilft dir auch, selbstbewusster zu sein. Was bedeutet Selbstbewusstsein? Man kann es ja durch einen Bindestrich schreiben, sich selbstbewusst sein, zu wissen, wofür bin ich und wogegen bin ich. Das heißt, die Erfahrung ist, wenn die Leute das notieren und sagen, aha, ich stehe dafür und dafür und dafür, ist es einfacher, selbstbewusst zu sein. Weil viele Leute haben ihr Unterbewusstsein, ihre unterschwelligen Prinzipien niemals bewusst gemacht. Und hier ein kleiner Hauch an Psychologie. Es gibt ein tolles Zitat von Carl Gustav Jung und das lautet, solange du dein Unterbewusstes nicht bewusst machst, solange wirst du es ein Schicksal nennen und es wird dein Leben kontrollieren. Also letztlich geht es darum, die unterbewussten Dinge aus dem Dunkeln bewusst zu machen und zu sagen, ich weiß, was mich kontrolliert, ich weiß, was meine Prinzipien sind und später werden diese Prinzipien dann auch Menschen anziehen. Aber Achtung, wenn du klare Prinzipien und Aussagen hast, wirst du als Menschenmagnet auch einige Leute abstoßen. Und das ist vielleicht die überraschende Nachricht. Als Menschenmagnet, so wie jeder Magnet, hast du Plus und Minus. Und wenn du dich für klar für etwas positionierst, wird es auch 50% der Mitarbeiter geben, die sagen, also damit bin ich überhaupt nicht einverstanden. Für mich ist Hierarchie wichtig, für mich ist Status wichtig, für mich ist Macht wichtig. Aber das ist doch super, dass diese Mitarbeiter dich Stück für Stück verlassen werden und du nur mit den Mitarbeitern arbeitest, die deine persönliche Verfassung unterschreiben können. Das heißt, habe keine Angst, klare Botschaften reinzusenden, denn diese Botschaften werden genau die Leute anziehen, die deine persönliche Verfassung unterschreiben werden. Und das ist mein wichtigster Tipp für dich heute. Wenn du charismatischer sein möchtest, dann hol dir dieses kostenlose Buch. Den Link können wir, Philipp, wahrscheinlich ja unten verlinken.
Dann bin ich schon charismatische. Den findest du also hier in der Beschreibung rund um diese Folge. Das kannst du dir dann einfach runterladen.
Genau, und dann trägst du einfach deine 19 Artikel ein. Wenn du möchtest, kannst du mir gerne auch über Instagram oder andere Kanäle einfach auch ein Foto abfotografieren und sag mir gerne, darf ich das teilen mit meiner Community oder nicht? Denn natürlich wollen wir uns gegenseitig auch von der persönlichen Verfassung inspirieren lassen. Und Philipp, an der Stelle kleine Challenge. Wenn du an so eine persönliche Verfassung denkst, was wären 2, 3 deiner Kernprinzipien als Führungskraft?
Also für mich ist zum Beispiel Führen durch Vorbild elementar wichtig. Ich würde nichts einfordern, was ich selber nicht bereit bin zu liefern. Ich sehe zum Beispiel häufig so ein Szenario, wie du hältst als Chef so eine große Ansprache, sagst hier, die wirtschaftliche Situation ist schwieriger geworden, wir müssen richtig Gas geben, ich brauche von jedem maximalen Einsatz. So, es ist jetzt 12 Uhr, ich bin jetzt weg, ich mache jetzt Wochenende, aber ihr setzt das um. Das ist einfach lächerlich. Ja, also das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist für mich, Anwesenheit ist keine Leistung. Ich möchte nur mit Menschen zusammenarbeiten, die Resultate liefern. Mir ist egal, wie lange die dafür brauchen. Und mir ist auch egal, wenn jemand einen Fehler macht. Für mich ist wichtig, in meinem Buch heißt das Kapitel, ein Fehler ist billiger als ein Seminar. Ich sage immer, es reicht einfach, wenn jemand mal was ausprobiert hat und was draus gelernt hat. Mir ist wichtiger, dass er bereit war, es zu versuchen, als es einfach perfekt zu planen und dann nie in die Umsetzung zu gehen. Und eine weitere große Lebensphilosophie, der ich eben nacheifere, heißt einfach starten und im Prozess besser werden, weil ich einfach glaube, dass mit der Startphase auch die Komplexität verschwindet und damit kommen automatisch bessere Ergebnisse. Die meisten Menschen, die sich Dinge vornehmen und die immer wieder auf morgen und übermorgen und den Tag danach wegschieben und vertagen, denen ist gar nicht so ganz klar, was wäre eigentlich der erste Schritt. Aber weil die nie anfangen, kommt auch die Klarheit nie. Und ich bin zum Beispiel auch der Punkt, ich bin auch vielleicht als Prinzipien davon überzeugt, dass du auch konsequent sein musst. Du musst auch mal durchgreifen. Und ich glaube auch, dass Ergebnisse wichtiger sind als Harmonie. Ich glaube, wenn du einfach merkst, da sind Leute nicht auf Spur, da sind einfach Leute permanent in irgendeiner Form Sand im Getriebe, dann musst du auch mal eine klare Ansage machen. Dann ist es auch für Leistungsträger im Normalfall ganz befreiend, einfach mal Klartext zu hören, um dann auch einfach diese ganze weichgespülte Scheiße aus den Unternehmen zu entfernen. Weil manchmal ist ja so, du hast ja heute Kritikgespräche, wo einer am Ende gar nicht genau weiß, habe ich das jetzt eigentlich gut gemacht oder schlecht gemacht, weil sich keiner mehr traut, mal die Sachen klar auf den Punkt anzusprechen. Ich habe ja Mitarbeiter, die seit über 10 Jahren für mich arbeiten. Wenn die Mist bauen, dann sage ich kurz knapp, das war Mist. Die wissen immer, es ist immer nur Kritik an der Sache und der Ausführung. Es ist nie eine persönliche Kritik. Deshalb fällt es auch häufig leicht, den Leuten diese Kritik einfach anzunehmen, zu sagen, hat er eigentlich recht? Habe ich ein bisschen schleifen lassen? Habe ich nicht sorgfältig genug geplant? Habe ich mich im Prinzip einfach wieder verzettelt? Und dann ist das auch weg. Deshalb kann ich auch morgens eine scharfe Ansage machen und abends mit den Mitarbeitern essen gehen, ohne dass da so eine komische Situation besteht, weil ich glaube, dass ich das immer ganz gut hingekriegt habe, weil ich da einfach auch konsequent bin. Und ein weiteres Prinzip, du hast jetzt da so eine Frage getriggert, ich habe da nie so strukturiert drüber nachgedacht, ist für mich ist auch Expertise wichtiger als hierarchischer Level. Also das habe ich insbesondere bei der Bundeswehr stark erlebt, wenn ich da mit so Hilfsausbildern unterwegs war. Die waren in Teilbereichen viel, viel fitter und tiefer drin als ich. Da habe ich dann nicht gesagt, ja gut, der ist ja hierarchisch für mich kaum noch sehbar auf der Skala. So habe ich gesagt, pass mal auf, du bist jetzt der Verantwortliche für dieses Projekt, hier brauchst du irgendwas von mir. Weil ich habe gar keine Ahnung davon. Ich muss das zwar nachher betreiben, beispielsweise irgendwie ne, diesen Prozess umsetzen und da auch grob administrieren, aber ich weiß gar nicht, wie man das an den Start bringt. Bring mir das gerne bei, hilf mir das, erklär mir das. Ich kann auch gerne beim Tragen helfen. Das ist auch so ein Ding. Ich habe mal irgendwann einen Auszubildenden eingestellt, damals in meiner Computerfirma, und dann brauchte der einen neuen Arbeitsplatz. Und irgendwann sagt er so einen Satz, mit dem Blick nach unten. Also ich hätte mir das nie vorstellen können, dass ich in einer Firma anfange, wo der Chef auf dem Boden rumkrabbelt und Kabel sucht, während ich hier ganz entspannt rumstehe. Und da habe ich gesagt, für mich ist nur wichtig, wer ist der Beste in der Situation, das Problem zu lösen. Und ich bin mir nicht zu fein, die Arbeit selber zu machen. Ich kriege es vielleicht nicht in allen Bereichen irgendwann mehr zeitlich hin. Aber ich würde nie sagen, ey, sorry, aber in meiner Position macht man das nicht mehr. Ich würde es immer machen, wenn es einfach von meinen Leuten auch erwartet wird. Oder ich würde sagen, das macht keiner von uns, wir kaufen diese Leistung zu. Von daher ist das so ein Punkt. Worauf ich noch hinaus möchte ist, und da würde ich gerne einfach nochmal dein ergänzendes Feedback zu hören. Ich glaube, Selbstbewusstsein führt auch viel zu Selbstsicherheit. Und Selbstsicherheit führt dazu, dass man sich nicht hinter Macht und Status versteckt. Deshalb Leute, die mich so beobachten, letztens hat mich einer angesprochen und sagt, Philipp, du hast ja ganz gut laufende Unternehmen. Du bist ja auch in deiner vorigen Welt, bevor das Unternehmen verkauft hast und so, schon recht erfolgreich gewesen. Du müsstest ja eigentlich einiges an Geld besitzen. Und trotzdem hast du keine Rolex, du hast keine teuren Sachen, du trägst jeden Tag die gleichen weißen Hemden und wechselst nur die schwarzen Pullover durch. Das heißt, du scheinst dir gar nicht so viel aus Status und dem Ganzen drumherum zu machen. Dann sage ich, nee, weil ich weiß, was ich kann, weil ich weiß, wo ich wirklich gut bin und weil ich einfach weiß, ich muss mich nicht über diese Symbole definieren. Und deshalb bin ich auch offen, wenn mir ein Mitarbeiter sagt, hör mal, da fühlte ich mich überrannt, da fühlte ich mich falsch abgeholt, weil ich einfach denke, ja klar, ich bin auch nicht perfekt in den Bereichen. Lass uns das gerne reflektieren. Und ich glaube, Führungskräfte, die nicht selbstbewusst genug sind, sind auch immer so ein bisschen künstlich abgeschirmt, weil die niemanden an sich rankommen lassen wollen, weil die keine Schwäche zeigen wollen, wohingegen ich nie ein Problem hätte zu sagen, sorry, habe ich mich geirrt. Basierend auf der Hypothese bin ich davon ausgegangen, dass wenn wir das und das machen, das und das rauskommt, hat nicht geklappt. Deshalb komme ich jetzt aber zu einer neuen Einschätzung und zwar nicht, weil ich nicht weiß, was ich machen will und heute geht es in die Richtung, morgen in die, sondern weil ich lernfähig bin und einfach Dinge analysiere und feststelle, die Strategie funktioniert nicht, also brauchen wir eine andere. Aber ich glaube, das ist eine Sache, die sich auch Mitarbeiter wünschen und gleichzeitig ist das eine Sache, die kann man nur über Selbstbewusstsein wirklich, ich sag mal, herleiten, erlernen. Wie würdest du das sehen in diesem Szenario? Ich weiß nicht genau, wie ich die Frage da ideal formuliere, aber ich hoffe, so klar geworden, worauf ich hinaus will. Welche Rolle spielt Selbstvertrauen in diesem Bereich, mit den anderen zusammenzuarbeiten und auch ja, Mensch zu bleiben und sich nicht hinter Titel und Fassade und dickem Office im Eckbüro zu verschanzen?
Ja, also ich würd sagen, erstens, diese ganzen Statussymbole sind eine Krücke. Das heißt also, wenn man es nötig hat und nicht gerade gehen kann ohne eine Rolex oder einen Porsche und ohne irgendwelche Superklamotten von Hermes oder so, dann ist es eine Krücke. Ich will aber der Krücke trotzdem ihre Funktion nicht absprechen. Das heißt also, man sieht einfach, wenn jemand die Krücke braucht, dann ist er einfach noch nicht so weit von seiner Persönlichkeitsentwicklung. Ich glaube aber auch, irgendwann kannst du die Krücke auch ablegen, hoffentlich, wenn du an deinem Selbstbewusstsein und wenn du an deinen Skills arbeitest. Ich muss zum Beispiel zugeben, als ich 15, 16 war, ich wollte die coolsten Schuhe haben, ich wollte die coolsten Marken und die coolsten Pullover tragen, weil mein Selbstbewusstsein da noch nicht so hoch war. Und ich bin sicher, auch du bist ja nicht sofort geboren mit dem Philipp Semmelroth Selbstbewusstsein. Ja. Du hast dir das entwickelt, du hast das erarbeitet. Und das habe ich auch. Also ich trage auch keine Uhr, ich trage auch keine Markenklamotten. Und du wirst lachen, gerade Leute in meinem Vertriebsteam machen sich ein bisschen lustig darüber, dass ich kein iPhone habe und dass ich keine Rolex habe, weil die das unbedingt wollen und das unbedingt anstreben. Und ich sage, das ist doch gut. Auf der Entwicklungsstufe, manchmal braucht man das einfach, vielleicht als junger Mann, als junge Frau, aber wir sollten auf jeden Fall irgendwann versuchen, ohne Krücke zu gehen. Und das bedeutet für mich einfach Mensch zu sein, sehr fehlertolerant zu sein und zu sagen, bin ich heute besser als gestern. Und du bist ja für mich eine Lernmaschine. Du stellst gute Fragen, du bleibst immer in the game. Ich weiß ja auch, ich verfolge dich auch gerne. Du hast ja auch deine Roadshows und die Roadshows sind, was viele Nicht-Trainer nicht wissen, auch natürlich ein Trainingslager für dich, weil du musst spontan auf Einwände reagieren, du musst spontan aus einem Rollenspiel quasi ein Edutainment für die ganze Gruppe machen und das hält dich immer auf Trab und ich weiß auch, wenn man hinter die Kulissen guckt, nicht jedes Training, nicht jeder Tag läuft perfekt, sondern du stellst dir die Frage, was hätte ich bei der Speech besser machen können, was hätte ich bei diesem Rollenspiel machen können und als Lernmaschine hast du es nicht mehr nötig, eine Rolex zu tragen, sondern du weißt, du entwickelst dich immer weiter, du bist selbstbewusst und schließen möchte ich natürlich mit dem weisesten Spruch vom Apollo von Delphi, Gnothi Safton, erkenne dich selbst. Die Menschen, die selbstbewusst sind, erkennen, was sie können, erkennen, was sie nicht können. Wenn man die dann auslacht und sagt, hey Vlad, du kannst ja überhaupt nicht programmieren und programmieren ist super wichtig im 21. Jahrhundert, dann ist meine Antwort, ja stimmt, ich kann nicht programmieren. Hast absolut recht. Und das sage ich mit vollem Selbstbewusstsein und ich kann im zweiten Schritt ja entscheiden, will ich programmieren lernen oder will stelle ich es nicht. In dem Fall stelle ich mir jemanden an, der für mich irgendwas programmiert, aber ich muss jetzt diese Schwäche oder diese vermeintlichen fehlenden Skills nicht alle selbst ausbügeln. Und insofern würde ich sagen, Selbstbewusstsein ist, wenn man es hat, einfach eine wunderbare Lebensqualität. Also wenn du mir sagen würdest, Vlad, 5 Millionen auf dem Konto, sofort bar überweisen oder Selbstbewusstsein haben, ich würde immer das Selbstbewusstsein nehmen, weil am Ende bestimmen die Emotionen die Qualität meines Lebens und nicht mein Kontostand. Ich war als Student mit circa 600 Euro im Monat nicht unglücklich, weil ich emotional reich gelebt habe. Insofern sollten wir auch als Unternehmer, wenn man kann, auch in Selbstbewusstsein und emotionale Ausgeglichenheit investieren, statt in Umsatzzahlen, KPIs. Natürlich sind die auch wichtig, aber die Lebensqualität wird durch Emotionen bestimmt und insofern Selbstbewusstsein eins der wichtigsten Themen. Und du hast es angedeutet, ich habe ja 137.000 Bücher geschrieben. Die Kraft der positiven Psychologie ist ein Spiegel-Bestseller genau zu dem Thema, weil ich den Leuten auch zeigen wollte, wie wird man denn eigentlich selbstbewusst.
Ja, an der Stelle würde ich das Interview dann jetzt auch einfach abbrechen. Und zwar nicht, weil du kein iPhone hast, sondern weil ich das Schlusswort sehr schön fand. Also ich denke, das hat die ganze Sache nochmal schön abgerundet. Und ich freue mich immer, wenn ich nach so einer groben Stunde in so einer Interviewfolge für mich selber an dem Punkt angekommen bin, dass ich sage, eigentlich müsste man noch eine Stunde weiterreden, weil da noch so viele Anknüpfungspunkte drin sind. Und ich es auch immer wieder spannend finde, wenn ich einen Gesprächspartner gefunden habe, der mein Tempo halten kann, der eben auch dazu führt, dass da eine gewisse Dynamik in der Folge bleibt. Weil ja, wir haben drüber gesprochen. Kommunikative Kompetenz ist halt ein Gamechanger im unternehmerischen Leben. Das ist eine Sache, die muss man immer trainieren und die kann man natürlich irgendwann nicht mehr mit jedem trainieren, wenn man einen gewissen Level erreicht hat, weil man dann einfach irgendwie ja keine Sparringspartner mehr findet. Insofern war das jetzt für mich eine sehr spannende Folge, weil ich teilweise dachte, da will ich dran anknüpfen, da will ich dran anknüpfen und ich arbeite ja hier immer ohne Zettel, ohne Stift, ohne alles, versuche das alles im Kopf zu jonglieren und hatte deshalb auch zwischendurch kurz dazu aufgerufen, falls du merkst, das ist doch schwer, dem Ganzen zu folgen, weil du parallel noch Auto fahren musst, weil du parallel noch irgendwas anderes machst, hör die Folge einfach normal an. Weil ich glaube einfach, Führung ist so elementar wichtig und es gibt keinen Bereich im Leben, in dem der keine Anwendung findet. Du kannst zu Hause durch Führung bessere Ergebnisse erzielen. Das heißt nicht, dass du allen Ansagen machst, aber das zeigt auch, dass du einfach diese Gemeinschaft einfach zusammen entwickelst und auch Verständnis aufbringst, dass mal einer nicht performt, dass einer Unterstützung braucht, dass einer mal über die Stränge schlägt, dass es mal Konflikte gibt. Du kannst aber auch im privaten Leben viel machen. Also beispielsweise, wenn du irgendwo jemanden triffst beim Hotel-Check-In, du kannst ein Upgrade kriegen. Du musst nur anders mit den Leuten reden. Die haben eine Menge Möglichkeiten. Das kostet nicht immer Geld. Wenn ich Mietwagen kriege, du kannst problemlos ein Upgrade kriegen. Du musst nur ein bisschen mit den Leuten reden. Manche nennen das Flirten, andere nennen das Führen, dritte nennen das vielleicht Priming oder Framing oder was immer. Es gibt tolle Worte. Am Ende läuft alles auf Kommunikationskompetenz raus. Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses sehr interessante Interview. Ich denke, wir werden das zu einem späteren Zeitpunkt nochmal nicht wiederholen, weil das Quatsch wäre, sondern fortführen. Und ich möchte dich, lieber Zuhörende, liebe Zuhörende, einfach animieren, wenn du Fragen hast, wenn du sagst, darüber würde ich die beiden gerne mal diskutieren lassen, schreib es in die Kommentare oder schick es mir über LinkedIn einfach zu. Sag, die Frage ist noch offen, das hat es bei mir getriggert, das würde ich gerne nochmal von euch hören, hierzu hätte ich gerne nochmal einen Erfahrungswert, dann machen wir einfach nochmal so eine User-Feedback-Runde, wo wir einfach sagen, folgende Fragen haben uns erreicht, wir gehen dann nochmal drauf ein, weil dann kriegen wir einfach auch eine schöne Interaktion hin. Das absolute Schlusswort überlasse ich jetzt dir. Ich sage dann nichts mehr, dann endet die Folge. Den Lead-Magneten beziehungsweise hier diesen Freebie, das er da eben angesprochen hat, den packen wir unten in die Shownotes. Das heißt, wenn ihr da dran anknüpfen wollt, könnt ihr euch das einfach runterladen. Bei Amazon gibt er einfach mal seinen Namen ein, da kommen jede Menge Dinge. Wenn ihr Videokurse von ihm sehen wollt, auf Udemy gibt es ein paar Kurse, wo ihr ihn einfach auch mal in seinem Tun erleben könnt. Wenn ihr denn daran Interesse habt, kann ich euch sehr empfehlen. Es gibt auch auf YouTube jede Menge Videos von dem guten Mann hier, der auch auf großen Bühnen spricht. Und ihr merkt, der hat nicht nur sehr viel gelesen und sehr viel Referenzbeispiele, sondern der hat auch ein bisschen was drauf, was ja tatsächlich besser betont werden muss, weil es heute so viele Blender da draußen gibt, die zwar gut reden können, aber nichts können. Und deshalb freue ich mich, dass ich ihn gewinnen konnte. Also ganz herzlichen Dank und du hast jetzt die abschließenden Worte.
Das hast du schön formuliert. Vielen Dank fürs Lob und Stichwort Blender. Es gibt ja da draußen super viele Pseudo-Coaches, Pseudo-Trainer. Am liebsten kann man ja jemanden beobachten, wenn er wirklich gefordert ist. Und ich weiß, Philipp, dass du eine Roadshow hast und in dieser Roadshow zeigst du sehr, sehr viel von deinem Können. Also, dass du Interviews führen kannst, haben, glaube ich, alle jetzt verstanden über den Podcast, aber dass du auf unerwartete Situationen unglaublich gut reagieren kannst, Einwände behandeln kannst, wie ein Magier. Das wissen nicht viele. Das kann man aber live auf so einer Roadshow dann auch sehen. Insofern mein Tipp für alle Podcast-Hörer und YouTube-Zuschauer, aus der Passivität, aus dem Konsum rauszugehen und mal Philipps Roadshow besuchen und sich zu fragen, kann ich es ihm so schwer machen, dass dieser eloquente Mann vielleicht sprachlos wird? Und das ist doch eine coole Challenge für Philipp oder auch für dich persönlich, dass du mal versuchst, auf der Roadshow den Philipp zu etwas zu provozieren, etwas Ungewöhnliches zu sagen und dann schau, wie er mit der Situation auf magische Art und Weise umgehen wird. Deswegen komm zur Roadshow, Podcast ist gut, YouTube-Videos sind gut, aber live den Philipp zu erleben, das ist mein Tipp von dir. In die Aktivität kommen aus dem Podcast und das wäre mein Schlusswort.